wenn andere in den Ausgang gehen oder draussen irgendwelches Zeugs machen, dann ist es oft so, dass du selber daheim bleibst und lesest.
Willkommen bei Schublade, im Podcast aus der Region Basel. Mein Name ist Philipp Sigrist und ich treffe mich mit verschiedensten Leuten aus der Region und versuche mehr über sie zu erfahren. Der heutige Gast ist Luca Cedro. Der Luca arbeitet als Mediziner und spezialisiert sich momentan im Bereich Augenmedizin. In seiner Freizeit taucht er gerne in die Finanzwelt ein und spielt gerne Gitarre. Besonders im Sommer macht er auch gerne mit seiner Motorradgang Heaven Devils die Strassen von Basel unsicher. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass mit der Folge Nummer 4. Wunden nähen oder kleben?
Wie lange habe ich Zeit? Es gibt keine eindeutige Antwort. Manchmal muss man eine Wunde gar nicht nähen. Aber ich mache es trotzdem gern.
Tee oder Kaffee?
Oh, beides, was möchtest
du? Ein lieberer Kaffee.
Okay, wir unterbrechen an dieser Stelle.
Wir sind 5 Minuten wieder da. Singen oder tanzen?
Per Zufall habe ich diese Woche gerade einen Tanzkurs angefangen. Und singen mache ich aber schon länger mit meinem Bandkollegen.
Und was würdest du jetzt eher als die Favorit auswählen?
Im Moment noch singen.
Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
Wäre beides sehr interessant, aber noch besser wäre fliegen können.
Und was würdest du jetzt hier wählen?
Dann würde ich sagen, unsichtbar sein.
7 Leben oder einen feinen Knochen?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Es ist bezogen auf eine Katze oder einen Hund sein.
Ist das von dir die Frage?
Ja, von mir. Es gibt so einen Katalog.
Ich habe das probiert herauszufinden im Internet, was du mir gemeint hast.
Ja, das ist ein Katalog, 50 ersten Fragen bei einem Date. Es ist eigentlich drin gesehen, Hundemensch oder Katzenmensch. Und ich habe es
abgeändert.
Ich habe es abgeändert auf 7 Leben oder einen feinen Knochen.
Das musst du erklären, weil das checkt keiner.
Doch, ich finde es geil.
Das ist eine klassische Fippe-Frage. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es geht, glaube ich, darum, ob Hund oder Katzenmensch. Und genau. Da muss ich ganz klar sagen, Hundemensch. Tut mir leid, Andreas, falls du das hörst.
Herzlich willkommen, Luca. Ich freue mich riesig, dich im 2022 als Gast für die Folge Nummer 4 bei Schublade begrüßen zu können.
Vielen Dank, Philipp. Herzlich willkommen bei mir in der Bude. Du weißt, du bist jederzeit willkommen.
Ich habe mir eigentlich eine schönere Aussicht erhofft. Und an dem heutigen Tag der Aufnahme haben wir ein riesen Nebelmeer.
Willst du jemanden beschweren oder was?
Ich habe mehr erwartet. Wir kommen gerade zu meiner allerersten Standardfrage, wo ich allen meinen Gästen frage, wenn dich jemand fremd an einer Party fragt, als was du schaffst, wie würdest du das beschreiben?
Als Zoowärter. ich würde nicht gerne schubladisiert, darum nur eine kurze Antwort.
Die Geschichte habe ich eben schon mal gehört mit dem Zoowärter. Und die kommt eben noch recht gut an. Aber jetzt back to the real life, was ist die Wirklichkeit? Wie beschreibst du das wirklich?
Also ich arbeite als Assistenzarzt in einer Augenklinik und mache dort auch noch Forschung. Das ist jetzt spruchlos, he? Das ist das Problem, das ich immer habe. Darum sage ich Zoowärter.
Weil da haben wir viel mehr Sprüchstoff, oder? Hast du denn nie die Sorge, dass, wenn du Assistenzarzt sagst, dass dann irgendjemand dann gerade aufspringt oder dir von einem Problem erzählt?
Das stresst mich ehrlich gesagt weniger.
Okay, wenn wir gerade dabei sind, wir machen schon eine Pause. Ich habe noch ein paar Probleme.
Muss ich schon wieder die Gemächer untersuchen?
Bitte.
Okay, das war's.
Was für ein Hottie du doch bist. Okay. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich bin überwältigt, wie viele Fragen ihr eingereicht habt. Wir werden jetzt die Fragen eine nach dem anderen Luca stellen und schauen, ob wir vielleicht noch etwas mehr über den Luca herausfinden können. Arzt ist ja ein typischer Bubentraum. Und ist es eigentlich immer schon die Bubentraum gewesen, den Traumjob mal auszuführen? Oder wie ist das beim Luca persönlich entstanden?
Teilweise ist ein natürliches Interesse vorhanden gewesen und teilweise auch Pragmatismus, um das vielleicht ein bisschen auszuführen. Im Kindesalter kann ich mich erinnern, dass ich so Anatomie-Atlas und eine Art Pschirembel gelesen habe von meiner Mutter mit medizinischen Kuriositäten drin. Und das hat mich immer so ein bisschen interessiert. Dann habe ich auch noch im frühen Teenager-Alter «Der Medicus» gelesen von Noah Gordon. Und das war so eine Zeit, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, was ich mit meinem Leben machen soll.
Wie alt bist du denn?
13, 14. Und dann der pragmatische Teil war, dass ich mir aufgrund von deren natürlichen Interessen überlegt habe, welche Skills hätte ich mir aneignen kann, die ich überall auf der Welt und zu jedem Zeitpunkt für irgendjemanden nützlich sein kann. Idealerweise hat mir das Skillset auch einen guten Lebensstandard ermöglichen, eine gewisse finanzielle Sicherheit, Entwicklungsmöglichkeiten und immer so der latente Zwang, sich weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Und es hat mir auch ermöglichen, immer so ein bisschen eine Spur Spannung und Abenteuer ins Leben zu bringen. Und ganz wichtig ist mir auch gesehen, dass mit der Zeit, die ich habe, bei der Arbeit, dass ich da nicht gegen jemanden muss arbeiten, sondern eher für jemanden oder mit jemandem. Und dann ist das so, hat sich das so entwickelt.
Mega schöne Antwort. Wir kommen gerade zur zweiten Frage. Die war, wenn du gewusst hättest, was auf die Zukunft mit dem Numerus Clausus und dem ganzen Studium, würdest du dich nochmal für das gleiche Studium entscheiden?
Die Antwort wäre nicht zu jedem Zeitpunkt so ausgefallen, aber ja. Es gibt sicher aber auch Zeiten, die hart gewesen sind.
Was würdest du sagen, was war besonders hart gewesen?
Also, wenn man angehender Arzt ist oder Medizinstudent ist, dann muss man sehr, sehr viel Fach, also so explizites Wissen, sich aneignen. Und das setzt voraus, dass man halt wirklich lange ansitzt und sehr viele Stunden investiert in einfach Lesen. Wenn andere in den Ausgang gehen oder draussen irgendwelches Zeugs machen, dann ist es oft so, dass du selber daheim bleibst und lesest, damit du deine Prüfungen bestehst.
Was würdest du sagen, ist ein Medizinstudium und ein Beruf sehr toll?
Ich würde sagen, so zusammenfassend ist es schön, so etwas zu haben, wo du dich immer so kannst dran festklammern. Du hast auch immer einen Grund, wieso du dich auf dich selber konzentrieren und an deinem Wachstum arbeiten. Du hast dann auch immer einen Grund, wieso du, wenn du mal frei hast, wieso du das richtig geniessen darfst, ohne schlechtes Gewissen irgendwie unproduktiv zu sein oder so. Dann etwas weiteres, was mir persönlich sehr gefällt, ist, wenn du das Gefühl, das du hast, wenn du etwas Wichtiges gut kannst oder wenn du explizites Wissen hast, um mit dem irgendwie jemandem dabei wirklich bei Leib und Leben behilflich zu sein. Und wenn du in diesem Metier tätig bist, Leute, oder zumindest wenn ich das erlebe, haben Leute eher ein positives Bild direkt von dir oder von Ärztinnen und Ärzten, was natürlich mir auch dann zu gut kommt.
Du hast jetzt gerade all die positiven Aspekte angesprochen. Was hast du das Gefühl, ist weniger toll?
Generell ist der Beruf, den man hat, mit viel Druck verbunden mit der Arbeit. Also oft ist es auch so, dass man an seinen Fehlern gemessen wird. Denn oft hat man eine hohe Arbeitsbelastung. Also bei uns Assistenzärzte oder auch bei Oberärzten generell sind so um die 50 Stunden pro Woche vertraglich vereinbart. Das entspricht einem Pensum von 100%. Denn teilweise hat man halt vor allem am Anfang so eine Permanenzüberforderungsempfinden. Das ist klar. Und je nach Stelle, die man hat, erfordert es eine ständige Flexibilität, die man hat. Also zum Beispiel Einspringen von Kollegen, Ferien verschieben, Dienst übernehmen, teilweise auch in der Nacht ausrücken müssen. Und wenn der Druck sehr hoch ist und die Stimmung sehr angespannt ist und Unzufriedenheit herrscht, kann man sich auch vorstellen, dass teilweise der Umgang untereinander jetzt nicht besonders freundlich und respektvoll ist. Das sind jetzt so generelle Aussagen.
Das sind jetzt die Seiten, die man eigentlich gar nicht sieht als Außenstehende. Das ist nur, wenn man da voll dabei ist.
Ja, optimalerweise solltest du kompetente Ärztin, kompetenten Arzt sehen, der ausgeglichen ist und freundlich ist und immer ein offenes Ohr auf dich hat und sich für die Zeit nimmt. Das wäre das Optimum.
Spannend.
du hast die ganze Zeit Assistenzarzt. Mhm. Dass du jetzt auch noch einer bist, erwähnt. Wie lange geht das?
Also nach dem Studium macht man die sogenannte Weiterbildung zum Facharzt. Und Facharzt ist man dann, wie der Name schon sagt, für ein spezifisches Fach. Zum Beispiel Augenheilkunde oder Radiologie oder Chirurgie. Und das geht so, je nachdem, was für Ausbildung ist, 5 bis 6 Jahre. Und wenn du natürlich dann noch Schlenker reinbringst oder richtig wechselst, kann das noch länger gehen. Wenn du ein Teilzeitpensum schaffst, dann kann es auch noch mal länger gehen.
Das heisst, 7 Jahre Studium plus noch...
6 Jahre.
6 Jahre Studium plus noch 5-6 Jahre Spezialisierung. Das heisst, es geht Minimum um die 11 Jahre.
Ja.
11 bis 12 Jahre.
Ja.
Spannend. Wir haben eine weitere sehr interessante Frage bekommen, wo die Person hat wollen wissen, wie fest identifizierst du dich mit deinem Beruf? Wie wichtig als Folgefrage ist du die Identifikation damit?
Das ist eine sehr interessante Frage. In der Klinik ist das sicher zu 100%. Das ist meine Rolle und die möchte ich auch wahrnehmen. Im Privaten sicher aber eher der Ausgleich. Aber man kann natürlich nie vollständig die Rolle ablegen. Es kommt immer wieder vor, dass Leute, wo befreundet sind oder Familienmitglieder einem Rot folgen. Also bin natürlich dann auch gern für so Fragen da.
Also sozusagen ein Fulltime-Job?
Fulltime-Job.
Also ich meine im Sinn von, dass du, ich meine die meisten Leute, die stempeln aus und dann müssen sie nicht mehr darüber nachdenken.
Ja. Ja,
oder versuchen zumindest nicht darüber nachzudenken. Und genau. Bei dir ist halt, es kann dich immer noch, auch in deiner Freizeit.
Genau. Es ist nicht wie eine Excel-Tabelle, die ich bei der Arbeit bearbeite und teile.
Das wow, ich nicht. Jetzt hast du meinen Beruf auf eine Excel-Tabelle runtergebrochen. Wow. Ich Podcast auch, produzieren ich ist mehr als nur eine Excel-Tabelle.
Falls es dir hilft, ich...
Ich will die jetzt nicht mehr hören. So, haben wir den Knopf auch noch ausprobiert. Das sind einer von meinen neuen Knöpfen. Wenn ich es übertrieben habe, dürfen Sie das gerne in die Kommentarspalte reinschreiben. Ich nehme an, ich habe es sehr fest übertrieben. Was für Vorurteile haben die Leute im Spital, also bezogen jetzt auf Patienten, auf die Pflegekräfte, etc. gegenüber den Ärzten. Spürst du das manchmal, dass die Leute dir gegenüber vorurteilen?
Ich werde einfach schubladisiert, oder? Nein, Spass. Generell habe ich den Eindruck, dass die Leute eher positiv eingestellt sind und einem Vertrauen schenken, was ich sehr schön finde. Misstrauen erlebe ich selten. Manchmal hört man zum Beispiel von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, dass sich zum Beispiel gewisse Ärzte für etwas Besseres halten. Einzelfälle gibt es natürlich immer.
Wiederum schade. Aber das gehört, glaube ich, immer dazu.
Das ist, glaube ich, bei jedem Job so.
Und ich glaube auch, das gesunde Misstrauen ist auch nicht schlecht, weil ich meine, das ermutigt die Leute zum Beispiel auch, eine zweite Meinung einzuholen. Ja. Ich meine, die meisten Ärzte sind professionell, aber manchmal kann es trotzdem mal vorkommen,
dass was auch absolut berechtigt ist.
Voll. Schön sind wir uns da einig. Wir haben da auch noch eine versteckte Frage von einem Freund von dir erhalten, der dich ein bisschen besser kennt. Und der hat geschrieben, du hast mal auf einem Fußballplatz, du spielst ja bei den Judy Park Rangers, oder hast mal da gespielt vor deiner Verletzung. Hast du mal eine Kopfwunde genäht? Die Frage ist jetzt, und das hast du ja auf dem Spielfeld gemacht, und die Frage ist jetzt, was ist dein persönliches Notfallgepäck, wo du immer dabei hast?
Also, in meiner Erinnerung habe ich das als eine kleine Wundversorgung gesehen. Aber ich habe mal Fäden gezogen, das weiß ich.
Ah, du hast aber nicht genäht?
Nein, ich glaube, dort auf dem Sportplatz, Nähmaterial, dass ich dort Nähmaterial mitgeschleppt habe, ist eher unwahrscheinlich.
Das habe ich natürlich nicht immer dabei.
Nein. Aber so kleine Wunden und so, das ist, da habe ich schon immer wieder mal etwas dabei gehabt.
Und was kannst du jetzt sagen, was ist deine persönliche Notfallausrüstung, die du immer in deiner Jackentasche
hast? Wenn ich zum Beispiel Dörf fahre, dann habe ich sicher so das gängige Wundverbandsmaterial dabei. Aber wenn ich so normal zur Arbeit gehe, dann nicht speziell zu Kugelschreiber für eine Tracheotomie ist immer gut.
Jetzt musst du erklären, was eine Tracheotomie ist.
So, dass du so, wenn die Atemwege verlegt sind, dass du Lassen wir das.
Nicht
wir wollen keine Leute verschrecken.
Dass du in den Hals kannst stechen. So, jetzt können sie wieder atmen.
Ab daheim habe ich immer Material. Kannst du dir so vorstellen, ist wie jemand, der vielleicht gerne kocht oder backt oder Haar schneidet für Bekannte, so mache ich es als Medizinische. Und ich bin natürlich dann auch froh, wenn mir so Sachen auftreten.
Okay, dann haben wir das aber können auflösen, dass eher ein Fädenzieher war als, und eine Wundversorgung als effektives Nähen.
Auch wenn ich es gerne gemacht habe.
Die nächste Frage war, wie missest du für dich selber, ob du Erfolg hast? Respektive, wie merkst du, dass du Erfolg hast?
Gute Frage. Also für mich selber ist so, ich muss da irgendwie das zum Beispiel schriftlich festhalten. Ich habe so ein Tagebuch, das ich regelmäßig führe. Dort schreibe ich auf, was ich kurz-, mittel- und langfristig möchte. So Ziel oder Lebenssituation oder Ereignis, das ich gerne von mir würde erleben. Und dann kann ich das so in Teilschritte unterteilen und darauf hinschaffen. Das Tagebuch ermöglicht mir dann auch, meine Teilerfolge so wie zu tracken. Und wenn es vorwärts geht, dann schaue ich, was das mit mir macht, oder? Das ist ja klar. Es kann ja sein, dass sich das auch dann anders manifestiert, als ich es mir erwartet habe. Und unterdessen muss ich sagen, kenne ich mich selber relativ gut und kann mit dieser Vorgehensweise auch immer mehr zu einer Zufriedenheit und Achtsamkeit hinschaffen. Das ist eigentlich ist das für mich so persönlicher Erfolg. Ohne dass ich jetzt ganz klar nennen, was das für Sachen sind. Ist das so das Generelle?
Wie sind deine Zeithorizonte für längerfristig, kurzfristig und mittelfristig?
Also du möchtest jetzt Zahlen hören, oder?
Ja, das heisst längerfristig, sagen wir 5 Jahre, 3 Jahre.
Ja, oder auf Lebzeit raus.
Auf Lebzeit? Ja. Und mittelfristig? Hast du wie so einen Zeithorizont drin, wo du sagst, das ist in den nächsten 3 Jahren, oder du sagst...
Also kurzfristig kann sein eine Woche oder ein Monat oder mehrere Monate oder ein Jahr oder vielleicht sogar... Ja, 2 Jahre würde ich jetzt eher als zum Beispiel mittelfristig kategorisieren.
Und langfristig?
5 Jahre ist vielleicht auch mittelfristig. Und langfristig ist schon
ein Zeugs,
was drüber ist. Aber eben, das ist ja so schwammig, oder? Das muss jeder für sich selber definieren.
Voll, aber ich finde es trotzdem spannend, zum wirklich selber merken, weil jeder hat ja ein bisschen seinen eigenen Zeithorizont. Mein längerfristiger Zeithorizont ist so 5 Jahre. Und kurzfristig ist eigentlich so schnell wie möglich bei mir. Aber ich finde es trotzdem spannend zu sehen, wie andere Leute das zusammenstellen. Ja. Und ich meine, da kann man vielleicht auch selber realisieren, ob man zu extrem ist oder zu passiv. Ich meine, das macht es eben gerade interessant. Mhm. Wir kommen jetzt weg von seinem beruflichen Werdegang und gehen jetzt eigentlich zu der Standardfrage 2. Gibt es ein Thema, wo du das Gefühl hast, es wird zu wenig thematisiert?
Ja. Fippe, kannst du mir mal bitte ernst nehmen? Du...
Es wird sicher nicht geflucht. Herr Cedro, können Sie bitte die Frage beantworten?
Okay.
Das muss easy.
Das ist gut auf mich eingeredet. Darum konnte ich mich dann schnell beruhigen. Ein Thema, das mich eigentlich schon immer ein bisschen beschäftigt hat, ist, dass ich das Gefühl habe, bei den Jungen, also in der Schule, wird so Nachhaltigkeit in Bezug auf so das Leben im Allgemeinen wird so ein bisschen vernachlässigt. Also, was ich das Gefühl habe, lernt man nicht in der Schule, wäre zum Beispiel, wie, also ganz explizit, wie schaut man auf seine eigene Gesundheit, wie trifft man die richtige Berufswahl, wie tut man für sich persönlich vorsorgen, einfach alles so,
hat etwas.
So wichtige Sachen, wo man, wenn man Glück hat, daheim lernt, oder wenn man Mentoren hat, oder wenn man das selber halt früher erlebt.
So eine Konsumverhalten. Oder wichtige Sachen,
ja, oder Konsumverhalten, eben so, wie man mit Finanzinstituten umgeht und so weiter. Ich habe das Gefühl, das wird einfach wirklich stiefmütterlich behandelt. Mhm. Dabei wäre es so wichtig und so hilfreich für die jungen Leute. Was da der Grund ist, wieso das nicht so in der Schule nicht so behandelt wird, verstand ich nicht. Ich denke, das wäre etwas, wo man wirklich zu wenig thematisiert und wo es sicher einen Nachholbedarf gibt.
Spannend. Stimme ich dir zu. Wir würden jetzt wieder zurück zu den eingereichten Fragen gehen. Und die nächste Frage wäre, wenn du einen Genie würdest sehen und er sagt, du hast einen Wunsch frei, was würdest du wünschen?
Mehr Zeit.
Würdest du sagen, es geht ja die klassische Frage, was würdest du gerne mehr haben, mehr Zeit oder mehr Geld? Würdest du jetzt eher sagen, mehr Zeit? Mhm. Bei dieser Frage auch. Mhm. Spannend. welche Glückshormone sendest du aus, wenn du einen Patienten behandelt hast? Oder wie kann man das vergleichen? Weil es gibt ja die vier typischen Glückshormone. Ich glaube, das ist jetzt recht fachlich, wenn du zuerst eingehst. Mit welchem Gefühl kann man das vergleichen für uns Zuhörer?
Vielleicht kann man sagen, unabhängig davon, ob es jetzt für uns gut rausgekommen ist oder normal oder vielleicht auch nicht so gut, kann man so vergleichen. Das ist wie wenn du so im Alltag irgendwie, sagen wir mal, du triffst eine alte, gebrechliche Frau, die irgendwie Hilfe braucht, beim über die Strasse laufen und ihre Kommissionen muss heimschleppen. Und wenn du dann im Job die extra Meile gehst, kannst du dir vorstellen, wie als würdest du dir eben über die Strasse helfen, ihre Kommissionen nehmen und heimtragen und dann ist sie zufrieden und glücklich und du hast das Gefühl, du hast etwas Sinnvolles gemacht und jemandem geholfen.
Das sollte man doch viel öfter machen.
Ja, man muss auf die Augen aufhalten, oder? Die Gelegenheiten bieten sich immer.
Das ist es. Wie hast du große Entscheidungen in der Vergangenheit gefällt? Und als Folgefrage, wie beispielsweise hast du Job-Neuorientierungen eigentlich vorgenommen?
Ich habe das Thema schon ein bisschen vorher schon ein bisschen angesprochen. In schwierigen Zeiten habe ich so Bedeutung vom, wie soll man sagen, Self-Monitoring gelernt. Also man macht etwas oder etwas passiert und dann beobachtet man, wie reagiere ich darauf oder wie reagiert mein Umfeld darauf. Und eben in schwierigen Zeiten habe ich das so ein bisschen von mir gelernt und insbesondere dann durch Führen von Tagebuch, wo ich die Gedanken auch strukturieren konnte, dann das so ein bisschen können, dann in den Kontext setzen. Und weiterhin habe ich mich auch so ein bisschen mit Achtsamkeit auseinandergesetzt und von dem, also durch das Lesen von Büchern viel können darüber lernen und das dann anwenden. Ich glaube, Entscheidungen zu fällen insgesamt, das ist ein kontinuierlicher und dynamischer Prozess und man muss halt immer so, man trifft eine Entscheidung, beobachtet und dann passt man so gewisse Ereignisse wie zum Beispiel Krankheiten, Tod hätte ich, ohne dass man es erwartet und dann muss man halt auch darauf reagieren und man kann nicht immer alles antizipieren.
Weil es ist speziell jetzt, wenn wir hier gerade von einem traurigen Standpunkt weiter gehen wollen, was ist die Aufstellung, wenn du mal einen schlechten Tag hast?
Also, du weißt ja, ich bin eher musikaffin, dann bin ich diesbezüglich auch heikel ein bisschen. Ich habe so natürlich eine Playlist auf Spotify und da hat es für jede Stimmungslage so 2 bis 3 Titel. Aber keins davon ist vom DJ Bobo.
Ein Gruß an dieser Stelle an DJ Bobo. Die letzte Frage, die noch eingereicht worden ist, ist von einer Person gesehen, die gerne möchte wissen, wenn sie am Morgen Augenmigräne hat, weil sie in ein helles Licht reingeschaut hat. Was kannst du sagen, was dort die genaue Ursache ist? Oder wie kann man sich das erklären?
Also, mein letzter Stand ist, dass man bis heute Migräne noch nicht so ganz 100% verstanden hat, wo das genau herkommt. Es gibt Erklärungsansätze mit so Gefäßfehlregulationen im Gehirn. Was bekannt ist, dass Migräne so durch gewisse Schlüsselreize können ausgelöst werden. Dazu gehören zum Beispiel hormonelle Faktoren oder Stress oder gewisse Lebensmittel oder sonstige Umweltfaktoren. Das mit dem hellen Licht am Morgen habe ich jetzt so explizit noch nicht gehört. Und das kann natürlich auch dann so einen Schlüsselreiz darstellen. Ein Tipp, den ich gerne gebe, ist einfach, dass man sich zum Beispiel, wenn man Migräneanfall hat, dass man dann so wie ein Kopfschmerztagebuch führt und sich den Schlüsselreiz, die einem auffallen, aufschreibt und dann versucht zu vermeiden.
Herzlichen Dank für die Antwort. Luca, wir kommen jetzt noch in eine neue spezielle Kategorie rein. Wir machen jetzt direkt ein kleines Spiel mit Fun Facts von dieser Welt. Und da würde ich gerne mit dir die Schlüsselwörter machen, dass, wenn du denkst, dass der Fun Fact wahr ist, du Jukebox sagst und wenn er falsch ist, Schublade. Das heisst, Jukebox nehmen wir rein, nehmen wir auf und Schublade, wir stecken es da drin und verschließen es. Am Toten Meer bekommt man keinen Sonnenbrand.
Fippe, überrasch mich jetzt bitte. Schublade.
Nein. Es ist Jukebox. Dadurch, dass es 400 Meter unter dem Meeresspiegel ist, hat es nochmal so eine Schicht, wo die Ultraviolettstrahlen eigentlich runterbrechen und dann kommt kein Sonnenbrand. Erstaunlich, gell?
Alle Briten sollen doch bitte dort in die Ferien gehen, dann werden sie nicht rot. Wow. Okay. Ein Gruß an dieser Stelle.
Okay, dann der zweite Fun-Fact ist, Männer, die von einer australischen Meeresqualle genesselt werden, können Erektion anschliessend deutlich länger halten. Was denkst du? Schublade oder Jukebox?
Jukebox.
Und es ist wahr. Was auch immer das wird.
Und wer schickt man jetzt nach Australien? Das ist wahr.
Okay, und die nächste Frage war: Peanut Butter hat einen Lichtschutzfaktor von
9,7. 9,7? Wie bei Crunchy oder Creamy? Wird mal ein bisschen spezifisch.
Crunchy und Creamy. Ist es möglich?
Jukebox.
Schade.
Ist 15 oder was?
Schade.
15 oder 20?
Nein, leider ist Nutella, wo Lichtschutzfaktor von 9,7 hat. Keine Ahnung, wer sich mit Nutella am Strand eingeschmiert hat. Aber trotzdem sehr interessant. 32% aller Kopierschäden weltweit werden von Leuten erzeugt, die drauf sitzen und ihren Arsch kopieren. Was denkst
du? Lustig, aber Schublade.
Ja, es ist Schublade. Aber es sind 23%. Ich weiß nicht, ob die Statistik noch stimmt, aber wir wissen, in all diesen College-Filmen.
Die stimmt ganz sicher.
In all diesen College-Filmen aus Amerika hat jeder mal seinen Arsch kopiert. Und jetzt noch die letzte Standardfrage von meiner Seite, die ich gerne dir noch stellen würde, Luca, ist: Was würdest du für Geld nicht machen?
Das ist eine sehr philosophische Frage, Philipp.
Das ist eine schöne Frage.
Ich glaube, alles, wo die Rechnung am Ende des Tages einfach nicht aufgeht. Viel Spass beim Nachdenken.
Wow. Luca, herzlichen Dank, haben wir die vierte Aufnahme und die erste in dem 2022 bei dir daheim können machen. Ich habe sehr Spass gehabt. Herzlichen Dank, hast du Zeit genommen. Und herzlichen Dank, haben wir zusammen können ein bisschen über dein Leben reden.
Danke, Fippe. Auch dir herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal auf Spotify, Apple Podcast, Anchor FM oder ihr folgt mir einfach auf Instagram unter Jukebladen. Ihr könnt mir natürlich auch immer eine E-Mail schreiben auf jukebladen@gmail.com, falls ihr Ideen habt, Anregungen oder sonstige Inputs.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Wieso geht der Augenarzt pleite?
Ich habe keine Ahnung.
Wenn er so schlecht ist, dass seine Patienten die Praxis nicht finden.
Alter, der ist einfach zu makaber. Behalte deine...